Ich möchte uns vor der Predigt einen Text lesen. Das ist zwar nicht der Predigttext, aber er leitet uns gut ein. Ich wollte den Psalm 1 lesen. Den ersten Psalm. Und wie ihr das von mir schon kennt, möchte ich euch bitten, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über das Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, bitte öffne uns dein Wort heute, gib die rechten Worte zum Verkündigen und gib offene Herzen zum Zuhören, dass dein Same einfallen kann und Frucht bringen kann in unserem Leben. Amen. Es gibt so Dinge, mit denen muss man sich halt manchmal immer wieder auseinandersetzen und sich daran erinnern. Und ich möchte heute über etwas sprechen, das für uns, für jeden Christen eigentlich etwas sehr Alltägliches ist. Oder es zumindest sein sollte. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gottes Wort hören und tun. Und hören ist ja nicht nur hier sitzen und zuhören, wenn einer eine lange Zeit redet und man müde wird, sondern hören heißt ja auch, man liest es einfach zu Hause. Man liest das Wort Gottes. Und wenn wir es lesen, dann sollten wir bedenken, oder aufmerksam lesen und es nicht durcheinander bringen. Es gibt Dinge in der Bibel, um die musst du beten und glauben, dass Gott es tut. Und es gibt andere Dinge, um die sollst du nicht beten. Die sollst du im Glauben einfach tun und dann kommt das Ergebnis. Ja, ein ganz anderes Beispiel. Matthäus 6, helf mir mal auf die Sprünge. Der berühmte Vers aus Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Glaubst 33, ne? Genau, Matthäus 6, 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Da geht es ja um finanzielle Versorgung, um Güter. Der Jesus sagt uns nicht, wenn ihr in Geldnot kommt, dann betet, dass ihr Geld kriegt. Nein, er sagt, setzt mich und meine Königsherrschaft und die Gerechtigkeit, die ihr durch mich habt, an die erste Stelle eures Lebens. Dann kümmere ich mich drum, dass ihr versorgt seid. Ja, das schließt jetzt nicht aus, dass man arbeiten gehen soll. Aber Jesus muss die Nummer eins sein. Und dann kümmert er sich, dann übernimmt er die Verantwortung. Und heute wollen wir uns mit dem Hören auf das Wort Gottes oder uns das mal ansehen. Und wir werden einfach sehen, dass es da Dinge gibt, da sagt die Bibel nicht, darum sollst du beten. Sie sagt einfach, tu es einfach, weil du es kannst. Und es gibt andere Dinge in dem Zusammenhang, da sagt sie, hier musst du beten, damit es passiert. Wir kennen ja den berühmten Vers, denke ich, Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das klingt ja ein bisschen hart in der Schlachter Übersetzung. Man könnte sagen, seid nicht nur Hörer, aber seid auch Hörer. Also hört auch zu und dann tut auch das, was ihr gehört habt. Und sind wir ehrlich, da hapert es doch oft bei uns. Es passiert nicht das, was da steht. Weil wir vielleicht schon durcheinander gebracht haben, was wir beten sollen und was wir tun sollen. Und da fängt vielleicht unser erstes Problem an. Und lass uns mal aufschlagen. Berühmter Vers, Hebräer 11, Vers 1. Und da steht ja in Hebräer 11,1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hier erklärt uns der Hebräerbriefschreiber, was Glauben ist, im Kern. Und er sagt ja hier, so ist es hier formuliert in dieser Übersetzung, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist. Da steht ein griechisches Wort. Wenn man das mal untersucht, wie man das damals gebraucht hat, hat es man auf der einen Seite so gebraucht, dass es wie eine Beglaubigung war, meinetwegen dieses Grundstück oder das Haus gehört dir. Das ist jetzt amtlich besiegelt auf diesem Papier. Oder du hältst etwas für so wahr, dass es für dich real ist. Und beides spielt beim Glauben eine Rolle. Wir haben etwas, das Gott uns zusagt, das er uns geben will, und das ist amtlich bei ihm. Das gilt einfach. Und ich muss jetzt davon ausgehen, dass es real ist. Denn Glauben heißt ja nicht einfach, ja, ich glaube auch, dass es Gott gibt und Jesus gibt und dass er halt am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt, sondern Glauben heißt, ich gehe davon aus, dass es für mich passiert ist. Und es bei mir eine Rolle spielt in meinem Alltag. Ich gehe davon aus, darf ich mal so weit gehen, ich gehe davon aus, dass ich tun kann, was er von mir verlangt. Ich kann den Willen Gottes tun, seine Anweisung im neuen Bund. Ich kann sie tun, davon gehe ich aus. Das ist Glauben. Und wisst ihr, das ist auch so beim Bibellesen dasselbe. Wir beten ja vielleicht manchmal, ja, wir wollen mehr die Bibel lesen oder wir machen uns einen Vorsatz dazu und kommen, Leute, hört auf. Wir können die Bibel aufschlagen. Gott wird es nicht tun. Es hilft nicht, Gott zu bitten, Herr, lass mich öfter Bibel lesen. Nein, geh hin und mach sie auf. Er wird die Bibel nicht aufschlagen für uns. Da müssen wir selber hingehen. Wir müssen selber am Sonntagmorgen uns hierher bewegen und zuhören. Oder gleich beim Gespräch, beim Kaffee. Ja. Wir sollen davon ausgehen, dass es geht. Das ist Glauben. Nicht nur für wahr halten, ja, das ist schon alles richtig, was in der Bibel steht, das glaube ich auch. Das beschreibt uns nämlich Jakobus. Jakobus ist ja, ja, wenn Paulus ganz viel Argumente immer hervorbringt und Sachen abwägt und ganz lange Gedankengänge hat, dann ist der Jakobus ja ganz anders. Der haut uns das um die Ohren, so brutal, wie es nur geht. Der macht das ganz praktisch. Ist ein Praktiker. Und Jakobus schreibt, wir lesen mal einen längeren Abschnitt aus Jakobus 2, da erklärt er das nochmal. Und ich lese den jetzt nicht am Stück durch, sondern ich unterbreche das. Jakobus 2, ab 14, da heißt es, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und ihr merkt, das ist eine rhetorische Frage, ist doch klar, das geht nicht. Nein, ist die Antwort hier. Da kann ihn nicht retten, das ist kein rettender Glaube. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht in den Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Mir hat der Jakobus als Praktiker mal ein ganz praktisches Beispiel. Das ist für uns jetzt vielleicht weniger greifbar, aber damals kam das durchaus vor. Das war eine andere Welt, in die Jakobus den Brief reinschreibt. Und es ist ja auch nur ein Beispiel. Wir müssen gucken, wo ist das halt bei uns? Und er sagt, er macht hier ein Beispiel und es ist einfach Heuchelei. Man sagt jemand gute Worte, aber man ist nicht bereit zu helfen. Wirklich mal Zeit zu opfern, in diesem Fall vielleicht Güter zu opfern, Nahrung zu opfern, Kleidung zu opfern. Und wir sind manchmal auch einfach nicht bereit, das steckt leider in uns drin, uns aufzuopfern für andere. Das ist uns schon zu viel. Das muss ja nicht sein. Ja, dann schiebt man vor, alter Bund, altes Gesetz, du sollst deinen Nächsten ja nur so sehr lieben wie dich selbst. Bloß nicht mehr tun. Naja, der Jesus sagt, ich liebe euch noch mehr. Und ihr sollt auch so lieben. Ich gebe mein Leben für euch dran. Ich sterbe für euch. Ihr sollt dieselbe Art der Liebe untereinander haben. Dieselbe Art der Fürsorglichkeit. Ja, nicht, wisst ihr, manchmal muss man einfach mal jemanden fragen, komm, setz dich doch mal zu mir. Wie geht's dir eigentlich? Ja, und nicht im Sinne von, ich will mal rauskriegen, was da so alles hintersteckt, sondern mich interessiert es einfach nur mal, was sagt er mir denn? Was will mir denn jemand überhaupt sagen? Wir haben da immer eigene Vorstellungen, was wir alles rauskriegen können und vielleicht sind wir neugierig oder sowas. Aber wirklich mal jemanden aufrichtig nur zu fragen, wie geht's dir? Jakobus sagt, wenn man so vorgeht, ist das nicht der biblische Glaube. Das ist nicht der Glaube der Bibel. Und er sagt weiter, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Oder wir könnten sagen, der Glaube hat einfach keine Beweise. Wir können Gott nicht beweisen. Der ist außerhalb unseres Verständnisbereiches, unserer Möglichkeiten. Wir haben kein wissenschaftliches Werkzeug, Gott zu untersuchen. Die Wissenschaft hat einfach nicht die Möglichkeiten zu. Aber wenn jemand glaubt und tut, dann ist das der Beweis. Die Werke sind der Beweis dafür, dass es stimmt. Und der biblische Glaube ist ein Glaube, der diese Werke hat. Das ist die Beweisführung eines echten Gläubigen. Hat er die Werke? Tut er, was Gott will? Weiter sagt er, da wird dann einer sagen, also wenn dieser Fall da ist, ne, lass es dir mal gut gehen, aber helfen will ich dir trotzdem nicht. Ne? Da wird einer sagen, oder dazu sagen, so könnten wir das hier sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Hier sehen wir auch die Verbindung. Hier geht es nicht darum, dass man sich selber anstrengt und Gutmensch wird und dann ist man in Gottes Augen angenehm. Nein, nein, das sagt der Jakobus hier eben nicht. Sondern er erklärt uns, wenn du wirklich Gott dein Vertrauen geschenkt hast, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass er für deine Schuld gestorben ist und dir aufgrund seiner Auferstehung ein neues Leben schenkt, dann sieht man das Leben. Dann tut man anders, als man vorher getan hat. Dann verändert sich das. Bis in die tiefste Zone des Herzens, was alles, was an Motivation da ist. Das ändert sich dann alles. Das ist dann echt. Und man tut es. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, hier. Ich hatte meinen Jugendfreund, der sagte uns immer, ja, ich glaube alles, was da drin steht. Ich glaube, dass Jesus wirklich am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Aber ich nehme es nicht an. Ich halte es für absolut wahr, sagt er immer, aber er greift nicht zu. Er verlässt sich nicht drauf. Er nimmt es nicht an. Für wahr halten ist es nicht. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Das müssen wir einsehen. Der echte Glaube, der bewirkt etwas. Und zwar wirklich in der Praxis. Da verändert sich was. Ich habe das, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das war für mich auch ein besonderes Erlebnis, was ich jetzt erzähle. Das ist leider noch nicht mein Normalzustand. Ich habe mich letztens gewundert, als unser Mittlerer wieder so einen schwierigen Moment hatte und nur noch auf dem Boden lag und rumgeheult hat zu Hause, dass ich richtig ruhig geblieben bin. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber ich konnte einfach ruhig bleiben und in Ruhe ihm sagen, komm, steh auf, wir müssen jetzt weitermachen, das hilft jetzt nichts. Und dann irgendwann steht er einfach auf und ist ruhig. Das überträgt sich dann ja sogar auf die Kinder oder auf andere Menschen. Ja? Aber das ist echter Glaube. Es passiert. Es passiert, was Gott von uns will. Wir fangen an, es zu tun. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Oh, müssen wir sagen, warte mal, da haben wir doch bei Paulus was anderes gelesen, oder? Römer 4 ist doch anders. Er wurde eben nicht aus Werke gerechtfertigt, sondern aus Glauben. Naja, Jakobus ist halt der Praktiker. Der erklärt uns jetzt, was der Paulus uns in den Hintergründen erklärt, was im Hintergrund läuft, dass man Gott sein Vertrauen schenkt, dass das Auswirkungen hat in unserem Leben. Zwangsläufig, das geht gar nicht anders. Wenn man wirklich sein Vertrauen auf Jesus setzt, passiert es, dann tut man die guten Werke. Dann fängt man an, das Richtige zu tun. Und das erklärt Jakobus hier, dass der Abraham, als er seinen Sohn Isaak ja opfern sollte, und denkt, wie, das kann man doch gar nicht. Wieso soll er seinen Sohn auf den Altar legen und anzünden? Geht doch nicht. Aber das war der Preis für Abraham. Ist Gott ihm wichtig an erster Stelle oder ist ihm sein Sohn wichtiger? Und wir wissen ja, Gott greift ja ein und lässt sich den Widder, dass er sich da im Gebüsch verfängt und er kann dann den Widder opfern am Ende. Aber Abraham musste losgehen. Wenn er Gott wirklich vertraut, geht er los und tut es. Er ist bereit, es zu tun. Er zieht es durch. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Also damit wurde es zum richtigen Glauben, indem er hingegangen ist und Gott wirklich vertraut hat und im Vertrauen gehandelt hat. Er tut, was Gott sagt. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ist ja interessant, jetzt sagt er uns das nochmal, dass hier so die Schrift erfüllt wurde. Abraham glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber weil er wirklich geglaubt hat. Und das sieht man eben, dass Abraham losgezogen ist mit seinem Sohn, um ihn tatsächlich zu opfern. Er ist wirklich bereit zu tun, was Gott sagt, im Vertrauen, dass es gut geht. Darf ich nochmal erinnern an das Beispiel am Anfang, Matthäus 6,33. Ist man wirklich bereit, das zu tun? Wirklich bereit, die Königsherrschaft Jesu und seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, ne? Nicht, dass ich selber anfange und versuche, irgendwie ein Gesetz zu halten oder gute Werke zu tun, dass Gott mich ein bisschen netter findet und vielleicht doch in den Himmel holt. Bin ich wirklich bereit, mich darauf in letzter Konsequenz zu verlassen und davon ausgehe, dass ich dann nicht Not leiden werde? Seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein, also nicht allein dadurch, dass er es für wahr hält, theoretisch für die anderen, sondern es wirklich für sich selber annimmt und dementsprechend losgeht? Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm, müsste vielleicht eigentlich beherbergt heißen, also hat ihnen Unterschlupf angeboten und auf einem anderen Weg entließ? Das zeigt uns die Bibel dauernd. Wenn Menschen Glauben in der Bibel, biblischen, echten Glauben an Gott haben, dann tun sie etwas, was sie sonst nicht tun würden. Weil sie Gott nicht vertrauen können, dass er dazu steht, dass er auf sie aufpasst. Aber wenn ich das tue, wenn ich ihm wirklich glaube, dann kann ich losgehen und handeln. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Es ist interessant, was er hier gegenüberstellt in diesem Bild. Das Bild für den Glauben ist der Leib. Und ohne Leben in diesem Leib, ohne Geist, naja, ist das nur eine leere Hülle. Ist das bestenfalls vielleicht ein Leichnam. Und er sagt, der Geist ist hier das Bild für die Werke. Das ist lebendiger Glaube, wenn etwas getan wird. Nicht nur, wenn man gut darüber reden kann, sondern wenn man im Gehorsam anfängt zu tun. Wisst ihr, als der Paulus seinen Brief, diesen großen Römerbrief an die Römer, die Christen in Rom geschrieben hat, dann leitet er das mit einem Wort und sagt ihm: Ich habe eine Aufgabe, nämlich aus Glauben gehorsam zu sein. Das ist Römer 1, Vers 5. Glaubensgehorsam. In der Apostelgeschichte gibt es einmal eine Formulierung, da bekehren sich Priester. Und dann schreibt der Lukas, er sagt, die Priester wurden dem Glauben gehorsam. Und das siehst du einfach, das hat was mit Tun zu tun, nicht mit schönen Reden. Nicht mit Fürwahrhalten. Ich glaube das ja auch, ist ja schon passiert. Nein, ich nehme es für mich wirklich an und ich werde gehorsam den Dingen, die da stehen. Das will ich. Ich will gehorsam sein. Und Paulus schließt seinen Römerbrief wieder damit ab in Kapitel 16 am Schluss. Und er sagt, ihr sollt jetzt auch dem Glauben gehorsam sein. Deswegen schreibt er diesen gewaltigen Römerbrief. Deswegen haben wir das Wort Gottes. Damit wir im Glauben gehorsam werden und anfangen zu tun, was hier steht. Ich weiß nicht, ob jemand den Evangelisten Wolfgang Dück kennt, der ist ja mittlerweile auch schon länger verstorben. In der Nachkriegszeit, ich glaube bis in die 90er hat er evangelisiert hier in Deutschland, der sagte immer, kein Blabla-Christentum. Nicht nur schönes, ausgefeiltes Reden, nicht nur nette Worte. Nein, es soll was passieren. Es soll wirklich anders werden. Wenn hier einer reinkommt und nicht Christ ist, dann soll der sehen, dass hier was passiert und sie nicht nur schön reden können. Dass das echt ist. dass sie nicht nur von Liebe reden, sondern dass sie sich auch wirklich lieben. Dass sie so miteinander umgehen. Schlagen wir mal auf Lukas 9. Da sagt der Herr Jesus in Lukas 9, 23, und da beginnt der Vers so: Er sprach aber zu allen. Was ich jetzt vorlese, gilt für alle. Nicht nur für Christen oder für Nichtchristen. Das ist jeder angesprochen jetzt. Und Jesus sprach: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Er sagt jetzt etwas, wir sollen etwas jeden Tag tun, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir Christen sein wollen, dann sollen wir etwas jeden Tag tun, jeden Tag. Damit stehen wir am besten gleich auf. Und das ist das Kreuz auf sich nehmen. Was ist ein Kreuz? Also wenn der Jesus damals gesagt hat, Kreuz, dann hatten die was ganz Bestimmtes vor Augen, die Leute. Nämlich die hatten einen Menschen vor Augen, der zum Tod verurteilt war, und sein eigenes Hinrichtungsinstrument zu der Stätte, zu dem Ort bringen, schleppen musste, das Ding war schwer, um da hingerichtet zu werden. Und er sagt, so sollt ihr das auch machen, ihr sollt euer Kreuz, das heißt, ihr müsst bereit sein, euer Ego zu opfern, ihr sollt diesen Preis zahlen, den müsst ihr zahlen, wenn ihr meine Jünger sein wollt. Wenn man nachfolgen will, wenn man Christ sein will, dann muss man sein Ego in den Tod geben. Da muss man seinen Eigenwillen in den Tod geben. Dann sind wir ehrlich, das ist doch unser Problem. Wir wollen es nicht tun. Wir könnten es. Wir haben alles von Christus in der Erlösung geschenkt bekommen, dass wir es tun können, dass wir gehorsam sein können. Aber wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Sind wir mal ehrlich, wenn man nicht regelmäßig Bibel liest, dann das liegt ja nicht daran, dass man keine Zeit hätte. Sonst liegt daran, dass ich nicht bereit bin, etwas aus meinem Tagesablauf herauszunehmen und zu opfern, um in der Zeit die Bibel zu lesen und zu beten. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, wenn ich irgendwie in meiner Schule schlecht war oder mein Zimmer ein Saustall war, ja, wenn du mal nur wollen würdest. Und wisst ihr was, sie hat recht gehabt. Ich fand das ja schon nett, was sie sagt. Also ein ordentliches Zimmer fand ich nie schlecht. Gute Schulnoten waren auch nicht schlecht. Die hätte ich alle gerne gehabt. Aber ich habe es nicht wirklich gewollt. Also wirklich gewollt. Sonst hätte ich mich ja hingesetzt, hätte meine Hausaufgaben gemacht. Ich wäre ja hingegangen, hätte mein Zimmer mal in Ordnung gebracht. Aber ich habe es nicht wirklich gewollt. Ich fand es nur toll. Also man findet Bibellesen halt nur toll. Aber ich will es nicht unbedingt, weil mir andere Sachen einfach mehr wert sind. Die will ich lieber machen, die sind bequemer. Und das ist jetzt so ein Beispiel von, sagen wir, vom Glaubenseinmaleins, dass man jeden Tag seine Bibel liest und betet. Von der einfachsten Sache, aber das sind ja noch mehr Sachen. Die sind wir ja nicht bereit zu tun, weil wir den Preis nicht zahlen wollen. Der ist einfach zu hoch. Obwohl doch der Jesus den höchsten Preis für uns schon bezahlt hat. Und trotzdem sind wir manchmal nicht bereit, weil wir es aus den Augen verlieren oder weil wir eigenwillig sind. Weil wir gleichgültig sind oder stur sind und sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und das ist oft das Problem. Man will einfach nicht. Wisst ihr, das ist doch nicht, wisst ihr, warum haben die Christen so viel Uneinigkeit untereinander? Kennt ihr das von der 68er Generation? Traue keinem, der älter als 30 ist. Die haben alle natürlich nicht dran gedacht, dass sie selber irgendwann über 30 sind. Aber so sind wir Christen ja auch. Wenn so ein alter Kerl daherkommt und meint, er müsste uns ermahnen, dass wir etwas Bestimmtes nicht tun, ja, der ist so alt und verschroben. Am besten stempeln wir den noch als gesetzlich ab. Ja, die alten Leute, die haben doch sowieso alle keine Ahnung. Wir Jungen müssen das doch machen. Wir wissen doch echt, wie es geht. Man ist nicht bereit, sein Ego aufzugeben. Das ist uns einfach wichtiger. Und dann kommt Jesaja und sagt uns noch was. Er sagt uns einmal in Jesaja 59, es ist nicht das Problem, dass Gott nicht helfen könnte, dass er nicht wirken könnte bei uns, sondern es gibt noch ein Problem, da liegt manchmal einfach Sünde wie eine Mauer dazwischen, wie eine Trennwand. Da kommt ein Stein nach dem anderen dazu und naja, passiert halt. Ja. Wollen wir uns vielleicht nicht eingestehen. Man verdrängt es. Und dann wird eine Mauer hochgezogen. Und dann wundert man sich, warum Gott nicht mehr spricht zum Beispiel. Abraham hatte mal das Problem, da hat Gott, ich habe noch mal nachgeguckt für die, die am Mittwoch hier waren, es waren 13 Jahre. Gott hat 13 Jahre nicht zu Abraham gesprochen. Wisst ihr warum? Weil er Gott nicht geglaubt hat. Da war er noch nicht so weit, dass die Bibel über ihn sagen konnte, er glaubte Gott und hat dementsprechend gehandelt. Er hatte die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen soll. Und er hatte eine Frau. Und dann ist ja klar, mit wem er den Sohn kriegt. Mit seiner Sarai, mit seiner Frau Sarah. Mit der soll er den Sohn kriegen, ist ja klar. So denkt Gott. Es gibt manchmal Dinge in der Bibel, da musst du nicht irgendwie lange drüber nachdenken. Da musst du einfach deine Bibel lesen, davon ausgehen, das ist so. Da brauche ich keine Sonderoffenbarung durch viel Gebet. Ich muss nur annehmen, was da steht. Und das ist klar, der Abraham soll natürlich mit seiner Frau einen Sohn kriegen, auch wenn die über 90 ist. Davon ist Gott ausgegangen. Und der meint ja, schlauer zu sein. Da kam seine Frau noch zu ihm und sagt, nimm noch die Magd, die ist ja noch jünger, die kann ja noch schwanger werden. Und wir wissen, wie die Bibel sowas nennt. Das nennt sie Ehebruch. Und dann kriegen die einen Sohn, den Ismael. Und dann ist Gott 13 Jahre lang still. Er redet nicht mehr. Gott geht davon aus, wenn wir dieses Buch aufschlagen, dass es zu uns redet. Dass es lebendig ist. Und es kann sein, dass einfach Sünde nicht aufgeräumt ist. Es muss ja gar nicht Ehebruch sein. Ne? Ihr wisst vielleicht, Wilhelm Busch hat ja immer aufgeteilt, nicht theologisch, aber so sehen wir das oft. Ne? Es gibt ja so schwarze und weiße Sünden. So schwarze Sünden tut der Gläubige ja nicht. Ehebrechen, stehlen, betrügen oder sowas macht er ja normalerweise nicht. Ne? Aber so kleine Eifersüchteleien und Sticheleien und verbittert sein und sowas, das unterläuft uns noch. Das sieht man ja nicht so. Und diese Dinge muss man einfach zum Herrn Jesus bringen und ihm das bekennen. Damit er das wieder vergibt, damit es abgewaschen wird, damit die Mauer eingerissen wird, damit er reden kann, damit er helfen kann bei uns, damit er wirken kann in unserem Leben. Und ich denke dann, habe ich am Anfang gesagt, es gibt Dinge, um die betet man und Dinge, die tut man einfach im Glauben. Und dann kommt das Richtige. Jesus war mal in Gethsemane, das kennen wir, das kommt ja auch bald wieder im Kirchenjahr. Die Leidenszeit. Und ich denke, die Bibelleser kennen alle diese Geschichte. Der Garten Gethsemane. Jesus reißt sich von seinen Jüngern los, wirft sich auf die Erde. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Musstest du schon mal so beten, dass du auf die Erde geworfen hast in deinem Zimmer? Cool sitzen oder so ging nicht mehr. Das ist der Preis, den er für uns gezahlt hat. Er hat sich da auf die Erde geworfen und hat gebetet. Und so sehr war er Mensch, dass er erstmal gebetet hat, Vater, wenn es geht, dann lass doch diesen Kelch an mir vorüberziehen. Der war sich schon klar, was da auf ihn zukommt. Und das war schlimm. Dass man gegeißelt wird, die Haut in Fetzen vom Rücken gerissen wird. Und auch wenn wir den Arm und den Kopf und den Hinterkopf noch treffen, das war einem römischen Legionär in dem Fall sowieso egal. Und dann noch ans Kreuz gehen. Und da, naja, jämmerlich zugrunde gehen im Todeskampf. Und das musste er dann auch alles machen, diesen Preis zahlen, in der Verlassenheit vom Vater. Die sind immer zusammen, der Vater und der Sohn. Jetzt mussten sie sich trennen, wegen der Sünde, die er auf sich genommen hat. Und das ist doch verständlich, wenn der erstmal betet, lass doch den Kelch irgendwie an mir vorübergehen. Irgendwie ist auch möglich, dass es nicht passiert. Und dann betet er ganz anders, sondern sagt er, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das ist das, was wir beten. Dass wir im Gebet kämpfen. Herr Jesus, nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll passieren. Ich mache mal zwei Beispiele, weil wir Menschen ja unterschiedlich sind und vielleicht der größte oder sicher der größte Unterschied, das ist der geschlechtliche Unterschied. Männer funktionieren anders, als Frauen funktionieren. Und ich denke, wir Männer müssen uns das einfach mal klar machen. Manchmal müssen wir einfach brutal hingehen und unseren eigenen Willen am Schlawittchen packen und ihn zu Füßen Jesu werfen. Ganz radikal. Im Gebet hingehen und sagen, du bist jetzt still, du hast nichts mehr zu melden. Jesus, du sagst jetzt, was geht. Ich will das jetzt über Bord werfen. Ich gehe davon aus, dass ich meine Zeit anders verbringen kann. Dass ich nicht so tun muss wie immer. Ja, bei Frauen wird das sicher etwas stiller zu Gange gehen. Aber wir müssen es tun. Wir müssen auch den Eigenwillen ans Kreuz nageln. Das Kreuz auf sich nehmen. Der muss sterben, sonst passiert es nicht. Dann sind wir das Problem. Dann bin ich das Problem, dass nicht passiert. Es liegt da nicht an Gott. Gottes Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen, sagt der Jesaja. Das geht. Das kann gehen. Aber es liegt immer an meinem Eigenwillen oder an meiner Gleichgültigkeit oder an der Sünde, die ich rumliegen lasse, dass es nicht geht. Und da müssen wir ran. Da kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir rangehen. Schlagen wir mal auf Kolosser, Kapitel 4. Da übermittelt Paulus auch Grüße. Das ist ja so eine Sitte, die haben ja Christen, gab es früher bei den Juden, also da haben was her, dass man Grüße übermittelt. Und Paulus grüßt hier von Epaphras am Ende des Briefes und da schreibt es, grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Der kämpft jetzt im Gebet, dass das wirklich passiert. Und nicht nur ein bisschen, nur oder so aus Versehen mal, so ausreißermäßig. Ja, man versündigt sich dauernd, macht mal glücklicherweise vielleicht einmal was gut. Nein, er will, dass das Normalzustand bei ihm wird, dass es eine Festigkeit hat. Und vollkommen heißt er, dass es zur Ausreifung kommt. Nicht nur ein bisschen bleibt, sondern es wirklich zur Ausreifung kommt und zur Fülle kommt. Also es wirklich durchschlägt. Das, was Gott will in meinem Leben. Und wenn wir vom Willen Gottes jetzt reden, wisst ihr, da sitzt ein Vater zusammen mit seinem Teenager-Sohn und der Sohn erklärt ihm, oh, ich würde gerne das werden und so stelle ich mir das vor. Und Papa sitzt wahrscheinlich daneben und denkt innerlich, ja, mir wird's schon reichen, wenn du erstmal dein Zimmer aufräumst. Wisst ihr, und so ist geistlich einfach auch. Es gibt einfach Dinge. Ich muss heute nicht den großen Plan meines Lebens von Gott erfahren. Ich muss einfach mal das einfach tun, was er hier sagt. Was er uns allen gleichermaßen aufträgt. Allen Christen, alle haben Dinge, viele Dinge, die sind bei uns allen gleich. Ich sag's mal so. Ich behaupte mal, dass über 95% Wille Gottes bei mir und bei dir exakt gleich sind. Das ist einfach, was hier steht. Und da kämpft Epaphras im Gebet für, dass die anderen dahin kommen. Wann hast du das letzte Mal im Gebet gekämpft für die Geschwister hier in der Gemeinde? Oder vielleicht nicht für alle, aber vielleicht für die, die du in deiner Dienstgruppe kennst oder mit denen du letzten Sonntag am Kaffeetisch saßt. Hast du gekämpft für sie im Gebet in der Woche, dass sie dahin kommen, dass der Wille Gottes wirklich ans Ziel kommt mit ihnen, dass sie da wachsen können und da weiterkommen? Das wäre mal Gemeindeleben. Das Verhältnis zu den anderen verändert sich rapide, wenn man betet. Und für den anderen ehrlich und aufrichtig betet, dass es besser wird mit ihm. Du siehst den ganz anders. Du kannst ganz anders begegnen. Und der Epaphras macht das. Der kämpft wirklich. Da steht, für Kämpfen eigentlich also wie ein Ringkampf. Der ringt darum im Gebet, dass das passiert. Dem ist das wirklich wichtig. Und das ist anstrengend. Beten ist immer sehr anstrengend. Wenn man wirklich Gott um etwas anfleht, wenn man anfängt zu ringen im Gebet, auch für andere, das ist echt anstrengend. Das ist ein Preis, der will auch gezahlt werden. Der Paulus schreibt am Anfang dieses Briefes in Kapitel 1, ich lese mal von 9 bis 14, aber ich werde das nicht alles auf alles eingehen. Ich will nur was zeigen an diesem Abschnitt. Da steht Kolosser 1 ab 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, also wie es um die Kolosser steht, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also das ist das Gebet von Paulus. Das betet er. Damit, was kommt jetzt raus? Was soll da rauskommen? Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in die Erkenntnis Gottes wachsend. Also eigentlich ist da sogar eine Richtung im Griechischen. Man soll da hineinwachsen, immer tiefer hineindringen. Aber das betet Paulus nicht mehr. Fällt euch das auf? Das betet er nicht. Das ist, was rauskommt, wenn er betet. Wenn er betet, dass sie zur Erkenntnis des Willens Gottes kommen, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dann soll genau das passieren. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen Licht. Er hat uns errettet und aus der Herrschaft der Finsternis hat er uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dann soll Erlösung wirklich passieren. Dann soll die Herrschaft Jesu da sein, in Liebe. Dass wir nämlich gehorsam sind und seinen Willen tun. Und er betet, dass das passieren kann. Jetzt merkt ihr vielleicht, dieser Teil gehört nach dem Teil mit dem Glauben, mit dem Kreuzigen. Es ist echt mühselig, wenn du für jemanden betest, der nicht will. Der nicht bereit ist, aufzugeben. Es ist mühselig zu beten, weil du betest und betest und betest. Es passiert nichts. Wisst ihr, Gott zwingt keinem zu irgendwas. Ja, wir beten ja, und versteht das nicht falsch, man darf alles im Gebet sagen. Ja, wenn man wirklich Gott was bitten will, dann Hauptsache betet. Ja. Der Heilige Geist steht vor Gottes Thron, der schaukelt, das ist schon richtig, keine Sorge. Aber es ist echt mühselig, wenn wir zum Beispiel für jemanden beten, dass er sich bekehrt. Wisst ihr, Gott macht ja nicht die Bekehrung über den Kopf hinweg eines Menschen. Er schafft ihn den Raum, ohne den kann er sich nicht bekehren. Er schafft ihn den Raum, wenn er nicht will, dann kannst du noch und nöcher beten. Und hier ist auch so, es ist einfach mühselig, wenn du für jemanden betest, der nicht will. Dann musst du vielleicht mit ihm reden, seelsorgerlich ins Gewissen reden, wenn du das merkst. Aber wenn jemand bereit ist, das zu tun und es betet jemand, dann passiert das, was wir gelesen haben. Dann kommt das raus. Paulus geht davon aus, dass das dann wirklich passiert. Dass es dann echt wird. Und jetzt ist ja das nicht nur so, dass man seine Bibel zu Hause liest, sondern Gott will ja, dass sie hier vorgelesen wird und erklärt wird. Und dann lasst uns mal aufschlagen, einen Text aus Römer 10. Das ist im Grunde genommen auch der letzte Punkt für die Predigt. Meine Frau hat mir letztes Mal gesagt, kündige nicht immer so viel an, dass die Predigt bald zu Ende ist. Irgendwann glaubt ihr das keiner mehr, weil dann immer doch noch was kommt. Ja, Römer 10, ich lese mal von 12 bis Vers 17. Da steht nämlich, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So, das ist erstmal Fakt, das ist auch allen klar. Wenn man den Namen des Herrn, den Namen Jesu anruft, dann wird man gerettet. Da kommt wieder die Frage, will man das? Ist man bereit zu glauben in letzter Konsequenz? Aber jetzt kommt was anderes. Er sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Ohne jemand, der es ihnen sagt? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und hier sagt er uns zwei wichtige Dinge. Erstens sagt er, es muss gesprochen werden. Es muss gesagt werden. Ja, es gibt viele Dinge, und das ist ja interessant, da ist das Christentum ja auch Alleinstellungsmerkmal. Wenn du jemanden zu einer Religion bringen willst, dann brauchst du immer einer, der das macht. Wenn einer Jehovas Zeuge werden soll, brauchst du einen Jehovas Zeugen, der dem anderen dahin bringt. Wenn du einen Buddhisten hast, einer soll Buddhist werden, dann brauchst du einen Buddhisten, der ihn dahin führt. Beim biblischen Christentum geht das anders. Da reicht manchmal einfach das Lesen der Bibel. Aber trotzdem ist das Normale, dass es gesagt wird, dass geredet wird, dass das Evangelium weitergesagt wird, dass es auch verkündigt wird. Und da müssen Leute, hier sagt er das, gesendet werden. Also Gott muss Leute senden, die das tun sollen, die er beauftragt damit. Und da, wenn wir nochmal an die letzte Woche denken, da wollten wir ja beten. Da war ja, vielleicht kennt ihr das, Matthäus 9 sieht Jesus mal über diese Menschenmenge, die da alle kommen mit den Kranken und mit Gebrechen. Er sieht einfach, die sind so wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Schafe haben ein Problem. Die sind ja kurzsichtig. Die laufen in die Irre. Die laufen auch zur Felsklippe und stürzen ab und sterben. Die brauchen einen Hirten. Und so sieht er die Menschen an. Und dann sagt er zu seinen Jüngern was. Er sagt, da ist ein Erntefeld. Und das muss geerntet werden. Es ist reif zur Ernte. Und jetzt betet ihr, betet, dass Leute gesendet werden, das zu tun. Betet darum, dass die Arbeiter kommen. Das Interessante ist, da steht nicht einfach nur aussenden, eigentlich steht dahin, dass sie dahin gedrängt werden. Also wenn Gott jemanden sendet, um zu verkündigen, um zu predigen, dann wird er von Gott gedrängt dazu. Der kann normalerweise nicht widerstehen. Es sei denn, er hat einen Eigenwillen, dann schon. Aber normalerweise kannst du dann nicht mehr widerstehen. Und er sagt, betet für diese Leute, dass sie kommen. Und wenn sie kommen, und dann verkündigen sie was? Sie verkündigen die gute Botschaft. Das Evangelium wird verkündigt von Jesus, von seinem Tod, von seiner Auferstehung, von seiner Himmelfahrt und Wiederkunft. Das wird verkündigt. Und dann können die Leute glauben. Und das ist grundsätzlich der Plan Gottes. Das hatten wir in Vers 17. Ne? Demnach kommt der Glaube aus, vielleicht ist besser übersetzt, wenn man sagt, aus dem Gehörten. Jemand spricht und ein anderer hört zu. Das ist das, was er hier meint. Da kommt von dem griechischen Wort kommt irgendwann über Jahrhunderte unser Wort Akustik her. Es geht darum, dass jemand redet, das Evangelium. Dass jemand kommt und sagt, pass auf, du bist ein Sünder und Gott muss dich richten. Komm und kehr um. Oder wir Christen, jemand sagt, komm, du widerstehst da Gott. Du bist ihm nicht gehorsam. Komm, kehr um, damit der Wille Gottes bei dir durchbrechen kann im Leben. Das funktioniert, dass Gott verherrlicht wird in deinem Leben. Und dann geht er davon aus, dass es passiert. Die Bibel geht davon aus, wenn die Richtigen das Richtige verkündigen, dass etwas passiert. Das ist wie bei Petrus zu Pfingsten. Er predigt, und dann steht da, und es drang ihn durchs Herz. Ich weiß nicht, bei wem das war. Ich glaube, bei Moody oder so, bei irgend so großen Evangelisten. Wenn dann Leute kamen, und das darf man ja machen, ne, und sagten, ja, wir wollen auch auf die Straße gehen und verkündigen. Dann sagt er, gut, dann probiert es doch mal aus. Geht doch mal hin auf die Straße und verkündigt mal. Evangelisiert die Leute mal. Und wenn sie zurückkamen, dann haben sie ihnen Fragen gestellt. Die erste Frage war, und hat sich jemand bekehrt? Wenn sie gesagt haben, nein, dann haben sie gefragt, haben sie denn mit Steinen geworfen? Also übertragen. Kam eine negative Reaktion. Wenn sie auch gesagt haben, nein, dann sagen sie, komm, dann bleib hier, das ist nicht dein Auftrag. Weil das Wort Gottes, wenn es so läuft, wie Gott es will, immer eine Reaktion hervorbringt. Das lässt nicht kalt. Das kann nicht kalt lassen. Gott sagt einmal, mein Wort wird nicht leer zurück zu mir kommen. Das hat eine Forderung, dann kann man, wenn man das erlebt, da kommt nie was, dann kann man sowas auch mal hinterfragen. Warum spricht es mich da nie an? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wir haben einen langen ersten Teil gehabt, muss ja erstmal gucken, ob ich persönlich überhaupt bereit bin zu hören, ob ich es will. Und dann ist das wie, vielleicht kennt ihr das, Lukas 13, da gibt es so ein Bild, da ist ein Weinberg, sagt der Jesus, und da ist ein Baum drin. Und ich will das gar nicht heilsgeschichtlich irgendwie auslegen, sondern ganz persönlich, privat für uns. Wir sind so ein Baum in Gottes Weinberg und er bringt keine Frucht. Und wird getan und gemacht und der Weingärtner arbeitet und es passiert nichts. Dann sagt der Besitzer, komm, hau ihn ab, das hat keinen Sinn mit dem. Da kommt keine Frucht, der Baum, der kommt hier raus. Und der Arbeiter, der Weinbergsgärtner sagt, nee, komm, lass ihn noch mal stehen ein Jahr. Ich arbeite noch weiter. Ich umgrabe ihn noch. Ich dünge den noch. So, das ist, wenn es in der stillen Zeit zu Hause beim Bibellesen nicht geht. weil wir da stur sind, weil wir da mit unserer Brille lesen oder schon wieder meinen, wir kennen ja die Textstelle schon, wir wissen ja schon, was das heißt und so weiter. Ne? Wir lesen dann drüber, wir stehen über dem Wort, wir kennen das ja schon. Aber dann soll es wenigstens hier funktionieren. Wenn Gott den Weinbergsgärtner schickt und der fängt an zu graben, dann wird es vielleicht unangenehm. Da kommt er mit dem anderen Düngemittel. Ich will vielleicht Bio und der bringt Chemie. Das passt mir gerade nicht. Aber der Weinbergsgärtner kommt und kümmert sich. Er will, dass es zurechtkommt, dass es zur Frucht kommt. Dass jemand einsieht, dass er daneben liegt. Naja, und dann bleibt die Frage wieder an uns. Wollen wir, dass es sich ändert? Wollen wir das wirklich? Wollen wir, dass seine Erlösung bei uns durchschlägt und sein Name verherrlicht wird? Das bleibt die Frage. Denn das Wort Gottes, davon geht Gott aus, wirkt. Aber die Frage bleibt an uns, sind wir bereit für die Wirkung? Wollen wir, dass es wirkt? Wollen wir uns darauf einlassen? Wollen wir den Preis zahlen? Vielleicht ist es uns schon über das Wort Gottes. Oh, immer diese Predigten sind so anstrengend. Und ich habe da gerade zu lesen, ne? Ich lese gerade Hesekiel, oh, ist das anstrengend. Wir haben ja am Anfang gelesen, Psalm 1, er hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Das ist eigentlich das Normale, man hat eigentlich als Christ Lust. Und normalerweise so, wenn ein Nicht-Christ mit dem Wort Gottes in Verbindung kommt, dann sollte er eigentlich Hunger haben, weil er ist ja unterversorgt. Und das wäre das Normale, dass der Christ Lust hat. Und er steht Gesetz und Gesetz ist bei uns so negativ behaftet. Ne? Oh, die Gesetzlichen und immer Gesetz. Und naja, eigentlich steht da ein ganz schönes Wort im Hebräischen, das heißt Torah, das ist die Weisung oder die Lehre. Und das, so sollen wir das Wort Gottes sehen. Das will uns weisen, den Weg zeigen, dem Herrn Jesus nach in der Nachfolge oder dem Weg überhaupt zu ihm hin. Sie will uns helfen. Uns zeigen, wie es funktioniert und was dahinter steckt, wo die Probleme liegen. Das will das Wort Gottes machen. Und da hat normalerweise der Christ Lust. Wenn er keine Lust hat, dann ist er ein Problem. Die haben wir uns ja angeguckt. Und da müssen wir darauf achten, damit genau das passiert. Damit ein Baum ist, der ist an den Wassergräben, heißt es eigentlich, ne, wie in so einem Weinberg oder Erntefeld, der Wassergräben durchgezogen, damit alles versorgt wird. Der Baum, der steht dann direkt dran und dann bringt er Frucht. Dann kommen die richtigen Werke. Die können wir natürlich nicht. Aber er kann das wirken bei uns, wenn wir bereit sind dazu. Lasst uns das mitnehmen.